ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Denise, warum sind wir so unglücklich?
Wir sind so unglücklich, weil wir gar nicht wissen, was unsere wahren Bedürfnisse sind.
Das ist mein Argument.
Okay, aber dann ist dein Argument eben auch mein Argument. Also ich bin übrigens gerade im Moment richtig glücklich, weil wir lachen zusammen und wir denken miteinander. Vielleicht ist das auch ein Trick, glücklich zu sein.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute, warum sind wir so unglücklich?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Warum.
Also ich bin sehr glücklich, hier zu sein und gemeinsam mit dir, Sebastian, und mit euch über das Glück zu philosophieren. Das ist nämlich das Thema unserer heutigen Folge. Warum sind wir so unglücklich?
Wir sprechen mit dem Philosophen Albert Kitzler, lernen die japanische Lebenskunst Ikigai kennen und machen einen Ausflug in die Spielbank.
In die Spielbank?
In die Spielbank.
Darauf freue ich mich besonders. Also, Sebastian, statistisch gesehen bin ich sehr viel unglücklicher als du.
Warum?
Denn ich habe gesehen, dass der Glücksatlas besagt, dass es die Menschen in Hamburg glücklicher sind als die in Niedersachsen. Und ich wohne ja in Niedersachsen. Du wohnst hier in Hamburg. Zum Glück nehmen wir in Hamburg auf. Ich bin umgeben von glücklichen Menschen.
Dann ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, wenn du aus der U-Bahn oder Zug steigst, alle sind glücklich, sagen sofort, ach, was ist das für ein schöner Tag, ich fühle mich so vollkommen.
Sie sind ein bisschen glücklicher, aber der Glücksatlas, da schneidet Deutschland, glaube ich, nicht so besonders gut ab. Also wir sind abgestürzt in den letzten Jahren.
Ja, es gibt ja diesen Glücksatlas sowohl bezogen auf Deutschland und dann aber auch so einen weltweiten Glücksatlas. Und der erhebt regelmäßig, wie glücklich sind die Menschen, da werden verschiedene Fragen gestellt und so weiter. Wir wollen nicht in die Methode Details gehen. Aber wir können mitteilen oder müssen mitteilen, dass die Bevölkerung in Deutschland unglücklicher geworden ist. Beim letzten Glücksatlas flog Deutschland erstmals seit ganz vielen Jahren aus den Top 20 der glücklichsten Nationen bzw. Bevölkerungen. Also in der Tat, es ist so, zumindest relational gesehen zu den anderen Bevölkerungen, werden die Menschen in Deutschland wohl unglücklicher.
Ist unsere Frage also gar nicht so unbegründet, warum sind wir so unglücklich oder warum werden wir immer unglücklicher? Ich hoffe, es geht irgendwann wieder bergauf.
Man muss dazu auch sagen, dass dieser Glücksatlas auch zeigt die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Und weltweit gesehen werden die Menschen schon leicht glücklicher. Aber in Staaten wie Deutschland und auch westlichen Industriestaaten nimmt das Glück im Verhältnis zu den anderen Staaten eher ein bisschen ab.
Ich finde, wir sollten herausfinden, warum das so ist, weil dann finden wir ja auch heraus, wie wir glücklicher werden.
Und weil wir ja ein Philosophie-Podcast sind, werden wir uns hier etwas tiefgründiger versuchen, mit dieser Materie zu befassen. Wir könnten natürlich auch auf einer eher quantitativen, vielleicht auch hier und da etwas oberflächlichen, statistischen Ebene gucken. Aber wir wollen wirklich fragen, warum werden wir unglücklicher und was heißt überhaupt Glück und was heißt Glück auch in einem philosophischen Sinne?
Ich freue mich übrigens, dass wir in dieser Folge einen Philosophen haben, der auch gleichzeitig Podcaster ist. Das wird also eine besonders glücksvolle Erfahrung wahrscheinlich für uns alle heute.
Also wenn wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung zumindest etwas unglücklicher wird. Und wir haben jetzt ja die Gesamtbevölkerung nur angeguckt. Es gibt noch eine Gruppe, die tatsächlich weltweit gesehen unglücklicher wird und auch in Deutschland unglücklicher wird. Und das ist die Jugend. Da gibt es andere Studien und die zeigen das auch übereinstimmend, dass die junge Generation deutlich unglücklicher wird. Und das übrigens nicht erst jetzt seit 2-3 Jahren oder vielleicht seit Corona, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern tatsächlich schon seit ungefähr 10 Jahren.
Ich habe eine These, warum das so ist. Und das ist so eine These aus der Mutti-Perspektive, sage ich mal. Eltern sind ja oft sehr besorgt darüber, dass ihre Kinder, und ich merke das bei mir selber auch, so viel in den sozialen Medien rumhängen und auch parallel ganz viele Dinge machen. Und ich glaube, dass wir nicht glücklich werden können, wenn wir ständig mit vielen, vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt sind, weil wir keinen Fokus haben, weil wir uns nicht in einen Moment begeben können. Und du weißt ja, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin und auch meditiere. Im Moment leider weniger als mehr. Ich glaube, ich fühle auch schon, dass mich das sehr unglücklich macht.
Bist du zu viel bei Instagram?
Genau. Stattdessen scroll ich auf Instagram und ich merke halt, dass diese Momente, in denen ich sehr im Moment bin, dass die mich tatsächlich zufrieden machen oder dass ich auch tatsächlich so Gefühle von Glück empfinde und merke, dass ich, wenn ich ganz konzentriert oder mit Aufmerksamkeit oder auch im Flow richtig bin bei einer Aufgabe, dass mich das sehr befriedigt und dass ich da ein Glücksgefühl empfinde. Und ich glaube, diesen Fokus und diesen Flow-Zustand, den, der ist schwer herzustellen, wenn man ständig am Handy hängt.
Würdest du sagen, dass das auch dazu führt, also dass man weniger bei sich ist, wie du es gerade beschrieben hast, aber auch, dass so etwas wie Sinn vielleicht dadurch verloren geht?
Glaube ich schon. Also man ist ja ständig abgelenkt. Außerdem kommt hinzu, dass man ganz viele Informationen verarbeiten muss. Also wie soll man dann irgendwie sich konzentriert oder auch tatsächlich bewusst einer Sache widmen, den Sinn auch finden? Es gibt so viele Optionen. Das kann auch, könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Jugend unglücklicher wird. Aber natürlich auch die politische Lage und auch, dass man alles mitbekommt davon, was in der Welt so schief geht, was belastend ist. Ja.
Ich denke, das ist einer der ganz zentralen Punkte, also zumindest wäre das meine These, dass das zunehmende Unglück, jetzt bei der Jugend speziell, aber wir müssen es jetzt auch gesamtgesellschaftlich fassen, schon damit zu tun hat, dass wir mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun haben, die Glück nicht gerade befördern, vielleicht sogar gesellschaftliche Bedingungen haben, die eher das Unglück produzieren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Diskussionspunkt und auch Streitpunkt auch in der Philosophiegeschichte. Also in welchem Verhältnis steht das Glück des Einzelnen zum Glück der Gesellschaft oder zu den gesellschaftlichen Bedingungen zu Glück? Also müssen wir uns versuchen, das Beste aus den Bedingungen zu machen oder müssen wir versuchen, die Bedingungen zu verändern, damit Glück strukturell eher hergestellt werden kann? Also glaube ich, eine große Streitfrage, die im Grunde seit Jahrtausenden diskutiert wird.
Und ich glaube, also, dass wir das besser können, wenn wir in uns selber ruhen oder wenn wir selber glückliche Menschen sind, dass wir dann die Allgemeinheit besser im Blick behalten können und uns auch aus unserer Zufriedenheit oder aus unserem Glück heraus anders engagieren können für ein besseres Miteinander. Und ich habe eine ganz schöne Anekdote. Ich war kürzlich habe meinen Sohn zum Bus gebracht und dann habe ich einen Kaffee getrunken beim Bäcker und da war so ein älterer Herr und wir kamen ins Gespräch. Er fuhr einen sehr, sehr schönen alten VW T2 und machte das auch, also es ist auch sein Glücksmoment, wenn er mit seinen Oldtimern durch die Gegend fahren kann, hat er gesagt. Und er hat aber auch erzählt, dass er Zahnarzt ist und dass er für die Obdachlosenhilfe zahnärztliche Versorgung bereitstellt als Ehrenamt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja toll, dass Sie das machen und habe ihn so gelobt dafür, dass er so ein toller Typ ist. Und er hat dann gesagt, naja, eigentlich ist es so, das Ehrenamt, das macht man nicht für andere, das macht man für sich selbst. Und mich macht es sehr glücklich. In dieser Aufgabe sehe ich eine Sinnhaftigkeit. Und da, finde ich, schließt sich so ein bisschen den eigenen Sinn zu finden und aber auch etwas zurückzugeben dafür. Beziehungsweise das Glück bedeutet nicht, dass man nur bekommt, sondern Glück kann man auch erfahren, wenn man gibt.
Und ich sehe in so einer Perspektive die Gefahr, dass man doch zu sehr bei sich bleibt. Also sprichwörtlich bei sich bleibt, auch bei der Frage des Sinns zu sehr bei sich bleibt. Wenn wir zum Beispiel nochmal diese Studien heranziehen, von denen ich vorhin kurz gesprochen habe, nun ist eine Hypothese, warum weltweit gesehen das Glücksempfinden steigt, ist die These, dass es zentral damit zusammenhängt, dass der Wohlstand auch weltweit gesehen steigt. Also ich würde schon denken, dass auch sowas wie eine materielle Grundversorgung sicher, aber auch darüber hinaus, dass das schon grundlegend auch ist, um so etwas wie Glück zu empfinden. Also ich meine jetzt ganz platt gesprochen, wenn du jeden Tag mit Hunger kämpfst, dann wird das Glücksempfinden wahrscheinlich schwieriger. Du kannst ja natürlich irgendwie zu dir selbst finden, aber wenn du am Ende des Tages die ganze Zeit noch einen knurrenden Magen hast, wird es wahrscheinlich schwierig.
Also man kann wahrscheinlich von außen auch gar nicht erkennen, ob jemand glücklich ist oder nicht. Also wenn Leute viel lachen oder so, mir wird ja oft gesagt, ach, du bist so ein Sonnenschein, du bist immer so gut drauf. Ich bin oft auch sehr unglücklich, auch wenn ich lache. Aber ich glaube, dass man da wirklich auch unterscheiden muss zwischen einer Sicherheit, in der man Glück empfinden kann und einem momentanen Glück oder auch einem sich quasi das Glück erarbeiten müssen auf eine andere Art und Weise. Also ich verstehe dich da, dass du sagst, das ist tatsächlich was, wo wir hinschauen müssen.
Wir sehen, es gibt offensichtlich ein Spannungsfeld, sowohl das Individuum, das nach Sinn sucht, als auch gesellschaftliche Bedingungen, auch gewisse materielle Voraussetzungen, die Glück bedingen oder vielleicht auch Unglück bedingen. Ich denke, es wäre jetzt gut, wenn wir jetzt mit jemandem uns unterhalten, der sich intensiv mit Glück und der Philosophie des Glücks auseinandergesetzt hat, vor allem mit Glück in der Antike.
Was sagt die Philosophie?
Wir sprechen heute mit Albert Kitzler. Er ist Philosoph und beschäftigt sich vor allem mit der antiken Philosophie in Griechenland, China, Indien. Er hat viele Jahre als Medienanwalt gearbeitet und auch als Filmproduzent. Unter anderem war er Produzent des Films Schwarzfahrer. Der rassismuskritische Kurzfilm gewann 1994 sogar einen Oscar. Er ist Autor diverser Bücher und gerade erschien von ihm das Buch Der Pudel und der Kern, Philosophie für den Alltag und für ein gutes Leben. Gemeinsam geschrieben mit Jan Liebold, mit dem er auch zusammen einen Podcast macht, einen Philosophie-Podcast, der auch den Titel trägt, Der Pudel und der Kern. Hallo Albert.
Herzlich willkommen, Albert, in unserem Podcast. Ich muss als allererstes mal sagen, ich habe ja gerade erst erfahren, dass der Schwarzfahrer, ein Kurzfilm, den ich natürlich gesehen habe, Mitte der 90er, einen Oscar gewonnen hat. Hat dich das nicht unglaublich glücklich gemacht?
Für den Philosophen ist Glück etwas ein dauerhafter Gefühlszustand und nicht etwa ein zufälliges Ereignis, das von außen eintritt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, aber Glück, das ist etwas anderes. So ein dauerhafter Gefühlszustand, dass man so rundum sich wohlfühlt, der hängt weniger von äußeren Umständen ab.
Aber ist dieser kurze Glücksmoment, gibt ja auch diesen Begriff, ist das nicht etwas, was man auch als Glück begreifen könnte?
Ja, ich sehe das immer so. Also das Glück, was man herstellen kann und als Philosoph, ja, worauf man hinarbeitet, ist der Garten. Und die einzelnen Glücksmomente sind die Blumen, die in diesem Garten wachsen.
Also ist tatsächlich dieser Moment, reichert das eigene Glücksempfinden oder ein glückliches Leben an? Also dieser Glücksmoment?
Also normalerweise, wenn man einen Menschen fragt, führst du ein glückliches Leben, dann denkt er nicht an eine einzelne Sache, sondern er denkt daran, nee, es fühlt sich alles rundum gut an, meine zwischenmenschlichen Beziehungen sind nährend und stimmen. Ich fühle mich in dem, was ich tue, spüre ich Selbstwirksamkeit, spüre ich mich selbst. Wenn wir also von diesem Glück, nach dem wir uns alle sehnen, sprechen, dann denken wir eher an ein dauerhaftes, anhaltendes Gefühl, das dann in einzelnen Momenten sich zu richtig Glücksgefühlen verdichten kann.
Ist es möglich, auch Glücksmomente zu empfinden, wenn man sonst eher unglücklich ist? Also kann so eine Blume auch auf einem Betonfeld blühen?
Ja, so einzelne Blumen können da durchaus mal erscheinen. Also wenn Sie einen tief depressiven Menschen oder ängstlichen Menschen, der sehr von einer negativen Emotion oder negativen Affekt befallen ist. Wenn der einen Sechser im Lotto macht, wird er sich sicherlich ein paar Stunden freuen.
Was ist denn eine Strategie, um lang anhaltendes Glück zu generieren?
Es ist sehr wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu sich, zu den anderen Menschen und zur Welt herstellt. Bei sich sollte man anfangen. Man sollte sich mit seiner ganzen Vergangenheit, mit dem, wie man ist, sollte man ein gutes Gefühl, eine gute Relation haben, ein gutes Verhältnis. Man sollte sich lieben, wie Aristoteles sagt, sich selbst der beste Freund sein. Das heißt, man sollte in seinem Seelengarten aufgeräumt haben. Man sollte seine verschiedenen Seelenkräfte, die man hat, in eine Harmonie gebracht haben. Platon sprach davon, dass man seine Seelenkräfte untereinander befreundet machen sollte und mit dem Ganzen befreundet. Also wenn sie in sich ruhen, sich selbst gefunden haben, gewisse Stimmigkeit in sich hergestellt haben, so dass Denken, Wollen, Handeln und Sprechen stets in Übereinstimmung sind und sie sich selbst leben, dann haben sie so einen Zustand erreicht.
Das ist ja auch eine Absage an was Materielles, also dass Karriere und Geld können vielleicht Einfluss haben oder so, aber sind nicht entscheidend. Das finde ich erstmal nachvollziehbar und auch in gewissem Sinne sympathisch. Ich frage mich aber trotzdem, braucht es nicht eine gewisse auch materielle Grundversorgung, um überhaupt so etwas wie Glück empfinden zu können? Also ist dieses rein Nicht-Materielle tatsächlich realistisch?
Das hat Aristoteles eingewandt und hervorgehoben, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse gesichert sein sollte. Ja, das ist richtig. Aber er an dieser wunderbaren Stelle in der nikomachischen Ethik führt er aber auch aus, dass es dazu vieler Güter nicht bedarf. Also dass eher hinderlich ist, aber dass es ohne eine Grundversorgung, sage ich mal so, sie das nicht tun können oder sich selbst nicht entfalten können, wenigstens in den beschränkten Rahmen, in dem es notwendig ist, damit sie sich wohlfühlen, damit sie sich spüren, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen etc.
Mir fällt gerade dazu ein, wir hatten vorhin kurz gesprochen über die Glücksforschung. Es gibt ja immer wieder diese Studien, die sagen, man wird glücklicher oder unglücklicher. Momentan wird wohl die Jugend unglücklicher und so weiter. Und da habe ich auch gesehen, dass wenn man einen gewissen Betrag an Vermögen hat, ich glaube sowas wie 75.000 oder 100.000, dann werden die Menschen eher glücklicher. Wenn es dann aber viel mehr wird, dann werden die Menschen wieder eher unglücklicher. Also insofern könnte diese Hypothese von Aristoteles, würde sich heute bestätigt sehen in den Studien.
Also Besitz belastet und Glück besteht insbesondere darin, dass man es in dem eigenen Seelenleben findet und sich weitgehend unabhängig gemacht hat von äußeren Dingen, auch von äußeren Gütern. Man kann ja viel besitzen, man kann auch reich sein, aber man muss es auf die rechte Art genießen und sich davon nicht zum Sklaven der materiellen Dinge machen kann. Also dass man eine innere Unabhängigkeit bewahrt. Das heißt, alles genießen können, aber auch alles loslassen können.
Was sind denn diese Seelenkräfte, über die Platon spricht, die uns zum Glück verhelfen?
Beispielsweise die Bedürfnisse nach zwischenmenschlichen Beziehungen, nach Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das heißt, dass sie das, was in ihnen angelegt ist, was heraus will, auch wirklich entwickeln und entfalten können. Dann Harmoniebedürfnis, ja, Selbsterhaltungstrieb. Es sind insbesondere dann auch viele negative Kräfte, die in der Seele angelegt sind und die hervorsprudeln können. Also Ängste, Sorgen, Neid, Eifersucht, das, was ich vorhin nannte. In der Antike nannte man das sogar Seelenkrankheiten, wenn sie ein bestimmtes Maß überschreiten. Platon sprach von einem vielköpfigen Ungeheuer, das in der Seele wohnt. Und jeder Kopf hat die Tendenz, die anderen zu unterdrücken. Also jedes Bedürfnis hat die Tendenz, eine Alleinherrschaft herzustellen, alles andere zu unterdrücken. Das ist dann, wenn bestimmte Dinge zu kurz kommen. Er sprach deshalb davon, dass wir eine Harmonie dieser vielen Seelenkräfte herstellen müssen.
Wir kennen es ja aber, dass wenn bestimmte Dinge im Leben eintreten, also Zufälle oder Schicksalsschläge beispielsweise, dass es uns dann eventuell schwerer fällt, Glück zu empfinden, weil eben eines dieser Seelenmonster oder dieser Ungeheuer, dieses vielköpfigen Monsters sehr, sehr viel Raum einnimmt. Was sagen wir denn Menschen, die einen großen Schicksalsschlag ertragen haben, wie sie wieder glücklich werden können?
In dem Moment ist es sehr schwierig. Also praktische Philosophie oder Weisheitslehre ist vor allen Dingen Prophylaxe. Sie müssen sich da von vornherein darauf eingestellt haben, dass sie in diesem Leben leiden werden, dass sie auch Schicksalsschläge erleiden werden. Auf was sie vorbereitet sind, trifft weniger hart. Buddha hat das die 5 Gewissheiten genannt. Es ist gewiss, dass wir krank werden. Es ist gewiss, dass wir alt werden. Es ist gewiss, dass wir sterben werden. Und es ist genauso gewiss, dass geliebte Menschen von uns gehen, dass wir Dinge verlieren und gewinnen und dass alles im Wandel ist. Wenn Sie sich darauf mental gut eingestellt haben, dann haben Sie die große Kunst des Loslassens gelernt. Und dann werden Sie über jeden Schicksalsschlag hinwegkommen. Sie werden traurig sein, eine gewisse Zeit auch. Sie werden auch leiden, dem können sie nicht ausweichen. Aber sie werden diese Kraft oder diese Energie, die darin steckt, in etwas Positives verwandeln können. Und darum geht es.
Ich habe eine kleine Anekdote für dich, Albert. Ich habe mal meiner Tochter gesagt, die sich auf etwas gefreut hat, dass es sein kann, dass dieses Ereignis, was wir geplant haben, dass es nicht eintritt. Ich wollte ihr sozusagen prophylaktisch mitgeben, es kann sein, dass deine Vorfreude unbegründet ist, dass sie sich nicht erfüllt. Und sie hat mir Jahre später gesagt, das war richtig doof, dass ich das gesagt habe, weil sie hat die Vorfreude genossen und ihr sozusagen prophylaktisch mitzugeben, es kann aber auch sein, dass das nicht klappt, hat sie eher unglücklicher gemacht. Wenn wir also immer im Kopf haben, wir werden sterben, wir werden unsere Liebe verlieren, trauen wir uns dann überhaupt noch, uns zu verlieben oder können wir dann wirklich ein glückliches Leben führen?
Es ist alles eine Frage von Maß und Mitte. Wenn Sie sich mental darauf einstellen, dass sich irgendeine Hoffnung nicht erfüllt, ist das das eine. Aber die Hoffnung zu hegen oder sich daran zu erfreuen, die Vorfreude ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Aber Sie müssen sie so zügeln, dass Sie nicht enttäuscht und frustriert sind, wenn es nicht eintrifft. Seneca empfahl deshalb, sich bei jedem Unternehmen zu sagen, wenn nichts dazwischen kommt. Aber im Übrigen sollten Sie sich darauf freuen und sollten Sie auch das Leben genießen. Sie müssen die richtige Balance finden zwischen der Offenheit oder der Bereitschaft, dass sich eine Hoffnung auch nicht erfüllt, und der Freude daran, an seinem Leben zu arbeiten. Das können Sie dadurch erreichen, indem Sie sich weniger an das Ziel, an dem Ziel orientieren, sondern auf den Weg. Das heißt, dass Sie den Lebensverzug als solche genießen, wissend, dass einiges von dem, was Sie pflanzen, aufblühen wird, sich erfüllen wird, anderes eben nicht. Und das werden Sie dann gelassen ertragen und Sie werden sich an all Dingen auch erfreuen.
Das sind ja, was du gerade auch gesagt hast, bezieht sich ja vor allem auf Kriterien, Aspekte, die uns selbst betreffen. Also wie wir auf das Leben blicken, auf uns selbst blicken. Ich möchte nochmal diese gesellschaftliche Ebene ein bisschen mehr mit reinholen. Also wir haben ja vorhin kurz über das Materielle gesprochen, aber das möchte ich jetzt mal ausblenden, sondern eher fragen, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen braucht es denn, um Glück zu empfinden? Also zugespitzt gefragt, können wir auch in einer hardcore unterdrückenden Diktatur glücklich sein?
Man kann in allen Umständen, solange man noch lebt, Momente des Glücks empfinden und herstellen. Man kann, solange man noch eine Wahl hat, darauf hat Viktor Frankl hingewiesen, kann man sich für das Gute und das Richtige entscheiden und darin eine Art von Glück oder Befriedigung oder Erfüllung empfinden. Selbst wenn die äußeren Bedingungen außerordentlich schwierig, hart und leidvoll sind. Viktor Frankl sprach aus eigener Erfahrung, er war im KZ, ist da fast umgekommen, er hat dort seine ganze Familie verloren. Also wenn so ein Mensch, der das alles durchgemacht hat, sagt, ich hatte immer noch, auch in den schlimmsten Umständen, immer noch den Glauben und die Hoffnung an meine Bestimmung, an meine Sendung, an meine Existenz. Und deshalb, ich sage immer, auch unter den ärmlichsten Hütten gibt es Gesten und Verhaltensweisen der Mitmenschlichkeit, der Liebe, des Geliebtwerdens. Und das kann von solchen Menschen durchaus aus auch Erfüllung als Glück empfunden werden.
Ich möchte das nochmal reinbohren in dieses Verhältnis Individuen-Gesellschaft. Also ist das persönliche Glück gänzlich unabhängig von Gesellschaft, oder wie ist dieses Verhältnis zu bestimmen zwischen Gesellschaft und dem Einzelnen?
Nein, es ist überhaupt nicht unabhängig davon. Man kann nur glücklich werden in der Gemeinschaft. Seneca sagte, dass du kannst nur glücklich werden, wenn du andere Menschen glücklich machst. Also ohne zwischenmenschliche gute Beziehungen, ohne positive, nährende Resonanzachsen zu anderen Menschen ist ein glückliches Leben schlechthin nicht möglich. Und in der Arbeit für die anderen, im sozialen Leben, erst vollendet sich die eigene Bestimmung und erfüllt sich die Vorstellung von Glück, die man haben kann oder kann sich erfüllen. Also es ist sehr wichtig, im Geben erhalten wir oder wird uns Glück oder Lebensglück geschenkt.
Ist das dann auch schon deine Antwort auf unsere Frage, die wir uns heute stellen? Warum sind wir so unglücklich? Weil wir es verlernt haben, Gemeinschaft zu leben? Oder was hast du noch für Erklärungen dafür, dass wir anscheinend immer unglücklicher werden?
Ich weiß das nicht, ob wir immer unglücklicher werden. Also das sind schwierige Fragen. In jeder geschichtlichen Epoche hatten die Menschen mit schwierigen Umständen zu kämpfen und waren sie mal mehr oder weniger glücklich. Ich denke, ich habe da eher eine zyklische Geschichtsauffassung wie die Chinesen. Alles wiederholt sich, Unglück wiederholt sich, Glück wiederholt sich. Es gibt immer auch glückliche Menschen. Vielleicht ist es im Moment in unserer jetzigen geschichtlichen Situation besonders schwierig, angesichts der starken Präsenz materieller Werte im Denken, im Handeln und im ganzen wirtschafts- und politischen System. Und dass zwischenmenschliche Werte, die so unglaublich wichtig sind, um ein glückliches Leben zu führen, ins Hintertreffen geraten. Es gibt keine Werbeindustrie für sie. Es gibt nicht mal einen Unterricht im guten Leben. Es gibt einen Unterricht in Schulen und Universitäten, in allem. Aber wie man ein glückliches Leben führt, wird dort nicht gelehrt. Ja, wenn das so ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen größere Schwierigkeiten damit haben, ein glückliches Leben zu führen. Als die humanistische Bildung anfing, im Anfang der Renaissance, Petrarca, Salutati, da war die Persönlichkeitsentwicklung, war das Wichtigste der Bildung. Und an zweiter Stelle die Wissensvermittlung. Heute ist die Wissensvermittlung an erster Stelle und die Persönlichkeitsentwicklung ist überhaupt kein Gegenstand mehr der Schule. Etwas grob gesagt. Ab und zu gibt es noch Religion oder Ethik als Pflichtfach oder als Fach, manchmal auch Glück. Aber eigentlich wird es völlig stiefmütterlich behandelt, bis hin auch in die Universitäten. Man muss sich selbst darum kümmern. Na, wenn wir also nicht in diesem schwierigen Fach des guten Lebens nicht ausgebildet werden, dann muss man sich nicht wundern, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben.
Das Glück will gelernt werden.
Also mehr ja. Seneca und Co. in den Schulen. Danke, Albert Kitzler, für dieses schöne Gespräch.
Glücklichen Bitte. Tag für dich.
Ja, euch auch. Danke.
Okay, ich finde, das klingt so ein bisschen nach Feintuning, was wir gerade von Albert gelernt haben. Die Vorfreude zügeln, habe ich mir aufgeschrieben, und trotzdem so in Balance bleiben, sich nicht zu sehr hinzugeben, wenn man sich auf etwas freut und das Glück sozusagen schon im Visier hat, da so ein bisschen auszupendeln. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und Prophylaxe habe ich mir richtig fett aufgeschrieben, die wir dann wahrscheinlich auch in der Schule quasi eigentlich lernen könnten, nämlich, dass wir lernen, uns selbst wahrzunehmen, selbstwirksam zu sein und uns unserer bewusst zu werden. Persönlichkeit über Wissensvermittlung, hat er gesagt.
Erinnerst du dich noch an die allererste Folge, die wir gemacht haben? Ich glaube, da waren die Stoiker mit dabei.
Ja, wir haben auf jeden Fall schon häufiger über
gesprochen. Stimmt, Seneca hatten wir, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal mit dabei. Ich glaube, ganz vieles von dem, was auch Albert gerade erzählt hat, haben wir da auch schon besprochen. Also dieses die Affektkontrolle und der stoische Weise, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ich kann damit schon was anfangen. Mir fehlt aber, und das habe ich auch im Gespräch versucht, ein bisschen herauszukitzeln, da schon diese gesellschaftliche Ebene. Jetzt sagt der Albert, die gesellschaftliche Ebene ist sehr wichtig, also wir brauchen die Resonanz auch im Austausch mit den anderen. Das würde ich sagen, ist aber so eine interpersonelle Ebene, also ich mit anderen Leuten, mit denen ich was zu tun habe, soziale Beziehungen und so weiter. Das scheint mir da auch alles thematisiert zu sein, auch in der Antike bei den Philosophen, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber ich meinte eher so diese strukturelle, systemische Ebene. Die scheint mir da doch eher unterzufallen bei dieser Art der Lebensphilosophie.
Ja, höre ich, verstehe ich auch. Und ich übrigens mochte ich so gerne dein Bild von der Blume auf Beton. Ich muss gleich an Löwenzahn denken.
Weil das ist möglich, ne? Also ich kenne mich nicht so ganz
absolut ist es möglich. Ich liebe das, wenn bei uns am Haus, das ist übrigens etwas, wo ich Glück empfinde, wenn ich das sehe, weil ich vielleicht in einem achtsamen Moment bin oder so, wenn bei uns am Haus dann auf einmal so eine kleine Mohnblume aus dem Asphalt sich den Weg zwischen unserer Häuserwand und dem Gehweg bahnt. Das finde ich ist was Wunderschönes und das passiert natürlich. Aber das nur für sich zu machen und nur für sich zu sorgen, ist, glaube ich, nicht das, was uns glücklich macht. Und er hat ja auch gesagt, es macht uns glücklich, in Gemeinschaft zu sein. Das bedeutet, wenn wir das eigene Glück füttern, dann können wir das nicht ohne die Gemeinschaft. Wir werden glücklicher, wenn wir in Gemeinschaft sind und für die Gemeinschaft etwas beitragen können. Und deshalb glaube ich, dass wir das gar nicht unbedingt trennen müssen. Das eigene Glück fördert, denke ich, auch das Gemeinwohl.
Also du meinst vom eigenen Glück zum Gemeinwohl.
Ja.
Ich würde nämlich denken, und das ist ja auch die eher materialistisch und auch teilweise marxistische Perspektive, die ich habe, dass sozusagen der gesellschaftliche Rahmen der entscheidende ist. Und dann die Frage ist, ob der Einzelne oder die Einzelne glücklich werden kann. Weil für mich ist dieser Punkt auch wenn wir über Lebensphilosophie nachdenken, die Gefahr, dass das im Grunde am Ende herrschaftsstabilisierende Philosophie ist. Dahingehend, dass sie im Grunde sagt, naja, versuch halt das Beste draus zu machen, versuch deine innere Mitte, Maß und Mitte und so weiter zu halten. Und ich sage nicht, dass das zwingend so ist. Ich sage aber, dass es die Funktion haben kann zu einer herrschaftsstabilisierenden Philosophie. Und deswegen bin ich da grundsätzlich eher ein bisschen skeptisch.
Da widerspreche ich dir nicht. Ich glaube auch, dass man da hingucken muss und aufmerksam sein muss. Aber irgendwer macht ja die Strukturen. Also, und das sind ja jetzt zumindest, so will man hoffen, in einer demokratischen Gesellschaft ist es ja auch mit das Volk.
Sicher haben wir eine parlamentarische Demokratie, aber der Zweck und der Sinn dieses Gesellschaftssystems, auch dieses Wirtschaftssystems, das ist jetzt nichts, was wir jetzt bei der nächsten Wahl abwählen können. Also Kapitalismus ist jetzt erstmal unabhängig davon, ob wir eine parlamentarische Demokratie haben oder nicht. Also,
das stimmt, aber wir haben ja auch gerade gelernt, Kapitalismus macht nicht glücklich. Also,
aber trotzdem haben wir den jetzt ja da.
Genau, aber wenn dann ist ja, wär ja jetzt nur so eine Hypothese, wäre es ja vielleicht so, dass wenn wir feststellen, was uns wirklich glücklich macht, dass wir dann es schaffen, die Dinge so zu verändern, dass sie auch gesellschaftlich relevant werden. Wenn wir feststellen, es ist nicht das Anhäufen von Gütern und von Geld, das uns glücklich macht, sondern das Miteinandersein, dann könnten wir eine bessere Gesellschaft finden.
Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, der auch sozusagen von der auch teilweise einer marxistischen Perspektive aus schon mal eingebracht wurde. Nämlich jetzt nicht Glück so als etwas Individualisierendes, Individualistisches, vielleicht sogar Herrschaftsstabilisierendes zu fassen, sondern sogar den Glücksanspruch als etwas potenziell Revolutionäres zu sehen. Zum Beispiel Herbert Marcuse, das ist kritische Theorie, 20. Jahrhundert und auch einer, der sich in der marxistischen Tradition sieht. Er sagt, dass der Glücksanspruch einen sehr gefährlichen Klang hat in einer Ordnung, die für die meisten Not, Mangel und Mühe bringt. Also da kann Glück tatsächlich etwas sein, was die Leute motiviert, etwas zu verändern. Oder Bloch, über den hat man, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Revolutionäre Bewegungen, sagt er, sind stets auch Bewegungen, die für das Glück kämpfen.
Ah, das gefällt mir.
Und das heißt aber dann, wenn wir bei diesem Verhältnis Individuum-Gesellschaft sind, das heißt aber, dass das, wenn wir jetzt dem folgen, also Marcuse, Bloch und so folgen, dass es schon zentral wäre, um Glück herzustellen, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und da wäre jetzt der kategorische Imperativ von Marx, den ich ja schon mal hatte, also nicht der von Kant, sondern Marx, der sagt, dass es ja darum geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Also in dem der Mensch ein unglückliches Wesen ist. Aber die Verhältnisse wären dann hier das Entscheidende und nicht, wie jetzt bei der Lebensphilosophie in der Antike, das zu sich selbst kommen.
Wow, also wir haben hier heute so viel von so vielen unterschiedlichen Philosophen gehört. Ich möchte gerne auch noch einen zitieren, und zwar einen, der bei uns im Podcast war und wie viele andere HörerInnen auf unsere Instagram-Umfrage reagiert hat, und zwar Jörg Bernardi. Der hat nämlich zum Thema Glück als Kommentar auf unsere Frage geschrieben, was macht euch glücklich oder warum sind wir so unglücklich? Dankbarkeit macht mich glücklich. In Verbindung mit Fülle, Freude und Verbundenheit entwickelt sich daraus manchmal ein Zustand fließender Glückseligkeit. Vielleicht so etwas wie höchstes Glück für mich. Und damit kann ich übrigens eine Menge anfangen, denn ich habe meine Zeit lang so ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Und hast du schon mal probiert? Habe ich mir gedacht, du schüttelst den Kopf.
Ich habe immer mal so Tagebücher angefangen, aber nach einer Seite habe ich sie dann immer wieder weggelegt.
Ja, Tagebücher an sich geht mir auch so, aber dieses Dankbarkeitstagebuch, da habe ich jeden Tag Dinge eingetragen. Das ist so ein vorgedrucktes Buch, das kann man sich so kaufen. Dann habe ich reingeschrieben, was mich dankbar macht an diesem Tag. Und eine Aufgabe war übrigens auch reinzuschreiben, am Abend des Tages, was hast du heute Gutes für jemand anderen getan? Also nur so viel dazu, dass es uns glücklich macht, eben auch etwas beizutragen. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, in der ich das geschrieben habe, da war ich wirklich glücklicher. Also ich habe es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wo es ist, ich habe es verlegt, mein Leben geht im Bach runter. Aber diese Dankbarkeit ist, glaube ich, auch ein großer Aspekt, um glücklich zu sein. Was es noch für Aspekte gibt, das können wir rausfinden, wenn wir uns eine japanische Philosophie anschauen, und zwar Ikigai.
Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft.
Ken Mogi, Neurowissenschaftler und Autor. Ikigai und Glück entstehen, wenn man sich selbst akzeptiert. Anerkennung von anderen ist dabei sicherlich ein Vorteil. Im falschen Kontext kann sie allerdings auch die entscheidend wichtige Selbstakzeptanz behindern.
Ikigai kommt aus dem Japanischen und übersetzt heißt es ungefähr so viel wie Iki, Leben, und Gai, Sinn, Lebenssinn. Manchmal wird es auch übersetzt als das, wofür es sich zu leben lohnt, oder es ist der Grund, morgens aufzustehen.
Hast du jeden Morgen Grund aufzustehen?
Aber ich glaube nicht, dass das der Lebenssinn bei mir ist, der dazu führt, dass ich aufstehe, sondern...
Die Pflicht.
Genau, das sind die Verhältnisse.
Guck mal, da haben wir schon wieder einen Punkt gefunden, warum wir etwas unglücklicher sind. Genau, Ikigai, wir haben uns so ein sehr, sehr bekanntes Bestseller angeschaut von Ken Mogi, der das Ikigai sich angeguckt hat, diese sehr alte, traditionelle Idee von einem guten Leben. Und der hat das versucht so zu übersetzen und hat eben auch, ich glaube auch für die westlichen LeserInnen, er hat über 100 Bücher geschrieben, der Typ, er ist Neurowissenschaftler. Ah, ja. Und er hat dieses Buch eben auf Englisch geschrieben, also ist auch für die westliche Welt gedacht, und er hat eben da uns dann natürlich auch eine kleine Handreichung mitgegeben, und das sind die 5 Säulen des Ikigai, und vielleicht können wir uns die mal angucken und lernen daraus, wie wir glücklicher werden.
Die erste Säule, die er nennt, ist klein anfangen.
Genau, also er erzählt in dem Buch von zum Beispiel einem Menschen, der Sushi-Meister wird. Also man könnte auf den ersten Blick sagen, das ist ganz einfach. Man muss einfach nur Reis und Fisch in so eine Rolle rollen und dann schneidet man das auseinander. Man braucht keine große Küche oder so. Man braucht eigentlich nur einen Reiskocher und dann kann man sofort anfangen mit ein paar Tischen. Und das hat dieser Sushi-Meister gemacht und ist heute so ein Michelin-Sternbesitzer und macht das beste Sushi der Welt oder so. Und der hat eben ganz klein angefangen mit so einem kleinen Laden und so Schritt für Schritt hat er sich sozusagen angenähert, sein Ikigai zu finden, also seine Erfüllung im Leben, die ihn glücklich macht, die ihn auch erfolgreich gemacht hat. Und da ist vielleicht so ein bisschen der Haken, wenn man sich das anschaut, Ikigai, was, glaube ich, so ein bisschen verwechselt wird, ist, es geht beim Ikigai nicht nur um Arbeit und um Erfolg. Das könnte man meinen, weil wenn man das googelt, dann findet man immer so eine Grafik, so es sind so ein paar Kreise, wo jemand beschrieben hat, wie wir unser Ikigai finden, aber da geht es eigentlich nur um Erfolg und um Arbeit. Und ich glaube, da kommt man dem nicht nach, wenn man sich das anschaut. Weil zum Beispiel auch etwas wie einen Garten anpflanzen, aus dem man nichts verkauft, sondern sich den selber nur anschaut, kann das Ikigai eines Menschen sein.
Die anderen vier Säulen, einen haben wir schon genannt, wird bei Ken Mugi genannt als Loslassen lernen, Harmonie und Nachhaltigkeit leben, die Freude an den kleinen Dingen entdecken und im Hier und Jetzt sein.
Ja, und Loslassen, das haben wir vorhin ja auch gehört, das kennen wir schon von den Stoikern und eben auch von Albert Kister, der uns gerade gesagt hat, das ist etwas, was wir lernen müssen, dass wir quasi Erwartungen loslassen und dass wir aber auch wissen, dass es verschiedene Dinge gibt in unserem Leben, die wir loslassen müssen. Also sogar unser Leben, dass dieses Bewusstsein uns hilft, glücklich zu sein. Also da treffen sich die beiden.
Die treffen sich sehr nah, zum Beispiel auch in der buddhistischen Tradition. Sowohl Ikigai bezieht sich dann, also Ken Mugi mit Ikigai bezieht sich dann zum Teil auch auf so eine buddhistische Tradition. Und Albert Kitzler hat das ja auch gerade gemacht. Also insofern, ich fand auch, als ich das Buch mir angeguckt habe von Ken Mugi, dass da viele Überschneidungen gab auch zu dem Diskurs um Achtsamkeit heute oder auch um Stoiker und um antike Philosophie und Lebensphilosophie. Also egal aus welchem Background das jetzt kommt, es sind doch relativ ähnliche Punkte und auch ähnliche Handlungsempfehlungen, bei denen dann so lebensphilosophische und alltagsphilosophische Schriften und Ansätze landen. Also ich habe den Eindruck, bei Ikigai und auch ein Stück weit bei dem, was wir vorhin diskutiert haben, auch antike Philosophie, ist Sinnsuche und die Erfüllung des Lebens vor allem eine Privatangelegenheit. Also so etwas wie kollektiver Sinn, also Sinn einer Gesellschaft, was ist der Sinn auch der Menschheit, das wird da aus meiner Sicht eigentlich gar nicht thematisiert, sondern es geht um den individuellen Sinn. Also es bleibt nur bei dem einzelnen Individuum und das gerade in einer Gesellschaft, die sowieso von einer Individualisierung und auch von einer Atomisierung von des Einzelnen lebt, finde ich, ist das eher Wasser auf die Mühlen des Falschen.
Ich glaube, das ist so, wie Ikigai im Westen verstanden wird. Aber ein ganz wichtiger Aspekt des Ikigai ist die Gemeinschaft und das Miteinander. Das ist auch etwas, was Ken Mugi beschreibt und was auch eine Autorin beschreibt, die nie übersetzt wurde ins Deutsche, die selber aber sehr viel übersetzt hat. Sie ist Psychiaterin, Medizinerin, sie ist Autorin gewesen und hat darin ihr Ikigai gefunden im Schreiben. Und das ist Mieko Kamiya. Und Mieko Kamiya hat mit Leprakranken gearbeitet, hat dort übrigens was Ähnliches beschrieben, wie wir jetzt gerade gehört haben von Ken Mugi, dass Menschen, die eigentlich in einem Zustand sind, der nicht zu ertragen ist, trotzdem einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Also sehr, sehr kranke Menschen. Und das hat sie auch inspiriert dazu zu forschen. Was bedeutet Ikigai eigentlich? Sie hat sehr viele Tagebücher geschrieben. Ich wünsche mir sehr, dass Mieko Kamiya irgendwann mal übersetzt wird, zumindest ins Englische. Es gibt eine Biografie über sie, vielleicht können wir die auch mal verlinken. Und das ist eine Autorin, die das Ikigai vielleicht noch ein bisschen ganzheitlicher beschrieben hat, was ich aber jetzt auch nur erahnen kann, weil ich kann leider kein Japanisch.
Ja, genau, du hast sie ja auch in der Vorbereitung eingebracht. Ich habe dann auch hier und da ein bisschen recherchiert, auch ein bisschen mit Übersetzungs-KI gearbeitet. Und mein Eindruck ist in der Tat der, dass Ken Mugis Interpretation sehr auf den westlich US-amerikanischen Markt orientiert ist. Und bei Mieko Kamiya wir wahrscheinlich nochmal eine etwas andere Schwerpunktsetzung oder vielleicht eine andere Perspektive finden würden. Also das zumindest, was ich nachrecherchieren konnte, ist, dass sie sehr stark auch den Punkt macht, dass es nicht nur um sich selbst geht, sondern es geht wesentlich auch um die Beziehungen mit anderen Menschen, darum, diese zu stärken und zentral einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Das findet man in drei Sätzen vielleicht auch in dem anderen Buch, aber das scheint bei ihr doch stärker ausgeprägt zu sein. Und das, was auch in der Biografie angedeutet wird, ist ja in der Tat, dass sie eine Art moderne Pionierin von Ikigai ist und somit auch den Weg geebnet hat für spätere Untersuchungen, Interpretationen und auch für eine gewisse Popularisierung des Konzepts. Also auch diesen kleinen Hype, auf dessen Welle auch dieses Buch ein bisschen schwimmt, über das wir vorhin gesprochen haben von Ken Mogi, der geht doch wohl zentral auf sie zurück.
Aber weil wir es ja so gut verstehen, weil wir sind ja Bewohner der westlichen Welt, können wir uns ja vielleicht nochmal ganz kurz angucken, diese Aspekte Harmonie und Nachhaltigkeit. Leben. Da denkt man ja so Nachhaltigkeit im Sinne von, wie wir Nachhaltigkeit verstehen, nichts verschwenden oder die Umwelt tatsächlich nur zu nehmen, was wir wirklich brauchen und so. Aber Nachhaltigkeit wird da, glaube ich, ganz anders beschrieben, nämlich als das Gegenteil von so einer Flüchtigkeit, also als eine Art Sorgfalt. Und es gibt so eine Sache in dem Buch, die wirklich absurd ist. Und da erzählt er von einer Frucht, einem Mango, die perfekt gereift ist. Und zwar, weil alle anderen Früchte vom Baum abgerupft werden und diese Mango, die wird dann, um die wird sich gekümmert und die wird gehegt und gepflegt. Da hat jemand sein Ikigai gefunden, nämlich die perfekte Mango zu kreieren. Und die wird dann irgendwie für, weiß ich nicht, 100 Euro oder so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel die kostet, aber so einen absurden Preis verkauft. Und das perfektionierte Handwerk ist im Ikigai zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, dass Leute sich wirklich so reinnerden. Also Nerdtum ist ein Ikigai. Aber was ich auch noch, ich habe ein Interview mit Ken Mogi gehört und da sagt er, das Ikigai ist auch nicht da, das bleibt auch nicht. Es ist nicht so, dass man eine Sache findet, die einen den Sinn des Lebens gibt, sondern das verändert sich auch. Und es gibt auch unendlich viele Ikigais, die man haben kann. So habe ich es verstanden.
Hast du ein großes Ikigai, dein zentrales Ikigai?
Ich habe meinen Mann gestern gefragt, was habe ich denn eigentlich für ein Ikigai?
Ich dachte schon, du sagst jetzt, mein Mann ist mein Ikigai.
Nein, es tut mir leid, er ist nicht mein Ikigai. Er hat gesagt, dein Ikigai ist immer mal wieder was Neues. Also ich mag wirklich gern die Abwechslung und ich glaube, ich bin eine Spielerin. Ich spiele einfach gerne. Und da sind wir vielleicht schon beim Thema.
Die andere Seite.
Ich bin Horace, studiere Geografie mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsgeografie und arbeite nebenbei im Casino als Poker-Dealer und Turnierleiter. Glück ist natürlich ein großer Bestandteil eines Casinos und natürlich suchen die Menschen, unsere Gäste, die kommen, das Glück und natürlich die Gefühle, die damit einhergehen und natürlich auch das Geld, was natürlich im Endeffekt irgendwie glücklich macht. Ich glaube, das Glück für die Gäste, die zu uns kommen und gewinnen, hält verschieden lange an. Es gibt Leute, für die ist es nur kurzweilig und die werden wahrscheinlich auch öfter zu uns kommen, um das Glück zu jagen. Und es gibt Leute, die sich mit dem Glück, was sie gewonnen haben, das Geld, was sie gewonnen haben, sehr zufrieden sind und damit auch glücklich sein können. Ich persönlich bin halt mehr im Pokerbereich zuständig oder ausschließlich im Pokerbereich und das eigentlich ein sehr taktisches Spiel ist. Und es dann halt auch Leute gibt, die das Glück besser erzwingen können als andere, beziehungsweise das Gewinnen. Und ich es in anderen Bereichen sehe, dass sie halt nicht wirklich Einfluss darauf haben auf das Spiel. Und dann spielt der Zufall halt eine größere Rolle. Ich glaube nicht, dass unbedingt Pokerspielen, was auch sehr von Taktik und Raffinesse geprägt ist, glücklicher macht als Spiele, die durch den Zufall entschieden werden. Ich habe öfter schon Leute im Casino gesehen, die unglücklich sind oder im Casino sind, weil es sonst im Leben nicht läuft wahrscheinlich. Spielsuchtprävention spielt eine große Rolle. Wie gut das funktioniert, kann ich auch nicht sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute, die ins Casino kommen, auch öfter kommen, nicht so glücklich sind wie Menschen, die nicht so oft ins Casino kommen. Glück spielt beim Glücksspiel definitiv eine Riesenrolle, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen Glück, der durch einen Zufall eintritt, durch ein Ereignis und die Leute in dem Moment glücklich macht, halt das Glück über das Ereignis oder über das Geld, was man gewonnen hat und nochmal über Glück an sich, nachhaltiges Glück, was man halt im Leben hat und einem die Lebensfreude sozusagen gibt. Und da muss man halt beim Glücksspiel unterscheiden, weil ich persönlich glaube nicht, dass Glücksspiel oder Glück, was man im Glücksspiel hat, unbedingt Lebensfreude gibt. Ich persönlich suche mein Glück eher in Erfahrungen und Erlebnissen und Menschen. Natürlich macht Geld auch glücklich. Ich würde sagen, ich bin nicht frei davon zu sagen, dass Geld mich nicht glücklich macht. Aber es hilft mir natürlich, meine Ziele zu erreichen. Und das wären dann zum Beispiel Dinge, wie mit meiner Freundin in Urlaub zu fliegen, uns was leisten zu können, uns was Schönes zu gönnen. Deshalb macht Geld schon glücklich. Zum Publikum-Casino kann man eigentlich sagen, dass es ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Man hat Rentner, Rentnerinnen, Ärztinnen, Ärzte, auch Arbeitslose, Akademiker, also wirklich eine bunte Mischung an Menschen dort. Und das macht auch glücklich, mit solchen Menschen zu arbeiten, weil man so viele verschiedene Eindrücke jeden Tag sammelt und mit so vielen verschiedenen Personen zu tun hat.
Das kann ich bestätigen. Ich war ja letztens in der Spielbank, nicht in der er arbeitet, aber in einer anderen. Und es schien mir der vermutlich diverseste Ort, den ich kenne. Also es war eh nett, da gab es Fußball, es gab günstige Cocktails. Und wenn ich mir so die Gesellschaft angucke, war die am ehesten dort repräsentiert.
Was ich aber total interessant finde, ist, dass er uns eigentlich das Gleiche mitgegeben hat wie Albert Kitzler, nämlich, dass es den Glücksmoment gibt, der ganz deutlich zu unterscheiden ist von dem anhaltenden Glück.
Genau, er hat es, glaube ich, auch das nachhaltige Glück genannt, das Glück an sich. Und das hat er unterschieden zum vorübergehenden Glück, was man dann doch eher wahrscheinlich am Pokertisch findet.
Weißt du, was ich total interessant fand, ist aber auch, dass er gesagt hat, dass er nicht erkennt, dass Leute, die pokern, also vielleicht selbst wirksamer ihr Glück sich erarbeiten, weil sie strategisch denken oder cool bluffen können oder so, dass die nicht viel glücklicher sind, also seine subjektive Wahrnehmung natürlich, über den Gewinn als Leute, die einfach nur auf eine Zahl setzen und dann eigentlich nur das Schicksal oder den Zufall entscheiden lassen. Weil ich hätte gedacht, ich bin auf jeden Fall glücklicher, wenn ich ein Spiel spiele. Also ich gehe nicht in die Spielbank und auch nicht ins Casino. Aber ich merke, wenn ich Spiele spiele, dann macht es mich glücklicher, wenn ich gewinne, wenn ich auch weiß, ich habe gut nachgedacht und habe die anderen ausgetrickst, als wenn es irgendwie so, ich einfach Glück habe mit meinen Karten oder so.
Ja, aber als ich da letztens in der Spielbank war, Roulette ist ja doch relativ viel Glücksspiel.
Rien ne va plus.
Genau. Da war ich dann doch recht froh, als dann doch immer mal wieder auch so die Zahlen oder so kamen, auf die ich da so auch getippt hatte. Und das ist, glaube ich, dieses, man hat das nicht erwartet, dass das jetzt passiert. Also es kommt wirklich vom Himmel, aus dem Nichts.
Ja.
Aber wenn ich so Spielabend mache mit Freundinnen und Freunden, da finde ich auch eher die Spiele sinnvoller, wenn ich denke, okay, ich habe auch etwas geleistet dafür, dass ich da jetzt gewinne oder verliere.
Ganz kurzer Hinweis, Glücksspiel kann süchtig machen.
Glücksspiel kann süchtig machen. Das ist auch ein Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Also ich musste daran denken, als ich das gehört habe, an Herbert Marcuse. Der hat nämlich eine Unterscheidung getroffen zwischen falschen und wahren Bedürfnissen. Und wahre Bedürfnisse, die möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten. Ich nenne es nur kurz. Also sowas wie das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, auch das Bedürfnis nach Sinnsuche, auch nach guten sozialen Beziehungen. Da hätte er jetzt wahrscheinlich nicht so viel Auseinandersetzung mit dem, was wir gerade schon gehört haben. Aber gucken wir mal, was er meint mit falschen Bedürfnissen. Er meint, ein falsches Bedürfnis ist, wenn etwas von außen induziert ist, also wenn es nicht von einem selbst kommt. Also es kann zum Beispiel so etwas sein wie Werbung oder auch soziale Medien, hatten wir auch eingangs drüber gesprochen. Das sind Bedürfnisse, die den Menschen von seiner eigenen Natur und von seinen wahren Bedürfnissen entfremden. Konsumwünsche, Leistungsdruck, auch Konformitätsdruck, zu der Gesellschaft dazuzugehören. Und er sagt, also dieser Ansatz war so Mitte des 20. Jahrhunderts, dass das in dieser Phase des Kapitalismus, in der er damals gelebt hat, die sich jetzt nicht fundamental von der heutigen unterscheidet, dass das Bedürfnisse sind, die immer wieder neu geschaffen werden, diese falschen Bedürfnisse. Und wir versuchen die ganze Zeit, diese falschen Bedürfnisse zu stillen. Und das ist etwas, so könnte man es weiterdenken, etwas, was uns zentral unglücklich macht.
Und ich glaube, die wahren Bedürfnisse, die finden wir raus, wenn wir, wie Ken Mogi das sagt, im Hier und Jetzt sind. Wenn wir weder Sebastian schüttelt schon wieder.
Ja, ich schüttel den Kopf.
Wenn wir weder uns in die Vergangenheit begeben mit all dem, was alles schon Blödes passiert ist, noch in die Zukunft, also für einen Moment, ne, nicht für immer, noch in die Zukunft mit all den Ängsten, die wir haben, sondern wenn wir im Hier und Jetzt rausfinden, was wir wirklich brauchen. Und dann werden wir auch rausfinden, das haben wir eben schon besprochen, dass es nicht das Geld ist, dass es nicht die Anerkennung von anderen ist, dass es nicht das Ranking in irgendeiner Liste ist beim Sport oder so, sondern dass das ganz grundsätzliche Bedürfnisse sind, wie lieben zu können, wie geliebt zu werden, wie sich selbstwirksam zu fühlen und wie herauszufinden, was ist es denn, das mir in meinem Leben in diesem Moment Sinn schenkt.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir das wirklich können. Also, dass wir wirklich das herausfinden können, was unsere wahren Bedürfnisse sind, weil das hier und jetzt so stark geprägt ist, uns falsche Bedürfnisse zuzuschustern, die wir befriedigen sollen, sodass wir das gar nicht erkennen können. Das heißt, wir müssen erstmal die strukturellen, systemischen Bedingungen verändern, die die ganze Zeit falsche Bedürfnisse produzieren, um dann wirklich zu den wahren Bedürfnissen zu kommen und diese dann auch stillen zu können und wirklich glücklich zu werden. Denise, Fazit, warum sind wir so unglücklich?
Wir sind so unglücklich, weil wir gar nicht wissen, was unsere wahren Bedürfnisse sind.
Das ist mein Argument.
Okay, aber dann ist dein Argument eben auch mein Argument. Also ich bin übrigens gerade im Moment richtig glücklich, weil wir lachen zusammen und wir denken miteinander. Vielleicht ist das auch ein Trick, glücklich zu sein, ein bisschen mehr Tee mit Warum hören.
Das könnt ihr natürlich tun, indem ihr euch diese Folge nochmal anhört oder auch andere Folgen. Die gibt es alle. Wo gibt es sie nochmal?
In der ARD Audiothek.
Alle zum Nachhören. Viel Spaß dabei. Tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Es geht um die Beatles. Wer kennt sie nicht? Aber wusstet ihr, dass sie ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez hatten? In einem ziemlich düsteren Stripclub und es lief auch nicht besonders gut. Später hat John Lennon gesagt, "We didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg." Hamburg hat die Beatles groß gemacht. Davon erzählt der Podcast Becoming the Beatles. Es geht um durchgespielte Nächte, Enttäuschungen und Rückschläge und vor allem um die ganz besondere Beatles-Magie, die sich schon in den ersten Monaten auf der Reeperbahn andeutet. Ein spannender Doku-Podcast mit viel Musik der Beatles und einer Menge verrückter Geschichten. Alle Folgen von Becoming the Beatles hört ihr natürlich in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.